Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von HGK. Mit uns ist zu rechnen.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Hotelier.de Podcast. Ja, 1 Kilogramm CO2 pro Gast. Während andere Hotels unter Umständen gute 20, 21 Kilo CO2 verbrauchen oder erzeugen. Und genau wie das funktioniert, dass man auf 1 Kilogramm runter reduziert, dazu heute mehr in der heutigen Podcast-Folge. Ja, mit digitaler Nachhaltigkeit. Aber zuerst einmal, heute nämlich mit einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich bin nämlich zu Gast bei der HGK in Würzburg und ja, ihr seid auch ein bisschen bei mir zu Gast und ich bin bei dir zu Gast und irgendwie sind wir alle zu Gast. Ja, ich bin nicht allein und zu meiner Linken einmal mein Lieblings-Sascha vom Hotelier.de Podcast.
Hallo.
Und wir sind mittlerweile in unserem 4. Format.
Ja,
ja, 4. Wahnsinn, Format. Ne? Und wir werden euch heute wieder, das ist eigentlich schon nicht nur Pflicht, sondern eigentlich Voraussetzung und eigentlich, wenn wir irgendwie was zusammen starten, dann wird es immer was Leckeres. Dann kredenzen wir immer was Feines.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, und unsere Interviewgäste heute, unser Interviewgast Fabian Wiesler vom Seehotel Wiesler. Wir sprechen heute mit Fabian über kreislauffähiges Bauen. Ich musste es vorher googeln, ich bin da völlig blank. Wir sprechen über messbare Nachhaltigkeit und warum Digitalisierung der Schlüssel zu echtem Umweltschutz und ein Boost für eure Wirtschaftlichkeit im Endeffekt werden kann.
Richtig. Und nachdem wir auch Fabians Frau Anna in einem Schnack zu Gast hatten, machen Markus und ich auch diesen Podcast wieder zusammen, wie du schon gesagt hast, zum 4. Mal. Und der Hotelier.de Stammplatz Nummer 1 rückt näher. Sascha Dallig, zieh dich warm an. Die Namensdeutung von Fabian lautet im Übrigen der Edle und geht auf die Mitglieder des altrömischen Familiengeschlechts der Fabier zurück. Und der Name unseres zweiten Gasts kommt aus dem Niederdeutschen. Jan hat dabei die Bedeutung, Gott ist gnädig.
Dann machen wir mit dem Gnädigen weiter.
Sehr gnädig.
Mittlerweile tatsächlich ein Weggefährte, der mich seit über 6 Jahren begleitet. Und mittlerweile auch schon, ich meine, 6 Jahre sind es mittlerweile. Mhm. Und mittlerweile bist du auch schon zum 3. Mal im Küchenherde-Podcast zu Gast.
Ach.
Mhm. Ja, Sascha, bei dir war ich noch nie. Sag's nur.
Ja, Jan Sowalski. Jan ist zertifizierter Nachhaltigkeitsmanager bei der HGK. Und über 7 Jahre bist du schon bei der HGK, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und du bist verantwortlich für nachhaltige Unternehmensstrategien und Corporate Sustainability und unterstützt HGK-Mitglieder dabei, ihre Betriebe nachhaltiger zu gestalten. Ja, Nachhaltigkeit in der Gastronomie und Hotellerie, das hört sich oft nach teuren Öko-Projekten an, die dann auch schon mal das Budget sprengen können. Und unser heutiger Gast beweist das Gegenteil. Also Fabian zeigt uns heute in der Podcast-Folge, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht nur die Umwelt schonen können zum einen, sondern auch ja, unseren Geldbeutel schonen können. Er ist Experte für kreislauffähiges Bauen, erstellt CO2-Bilanzen und hat das wohl nachhaltigste Wellness-Hotel Deutschlands mit aufgebaut. Und ja, heute erfahrt ihr, wie digitale Tools euch helfen können, nachhaltiger und profitabler zu wirtschaften. Herzlich willkommen in dieser wunderbaren Runde. Schön, dass ihr alle da seid.
Auch
schön.
So.
Danke. Schön, dass ihr da seid.
Danke. Fabian, kommen wir kurz zu deiner beruflichen Vita, die mit der HOGA ja erstmal gar nichts zu tun hat, zumindest auf den ersten Blick. Aber eins fällt auf, du warst immer dabei, Nachhaltigkeit zu erforschen und zu fördern. Nimm uns mal kurz mit auf deine berufliche Reise, bevor du erzählen darfst, wie es zur HOGA an den Titisee kam.
Letzten Endes, wie du es richtig sagst, Hotellerie, Gastronomie, überhaupt gar keine Wurzeln. Mein Vater ist ein Schreiner. Ich bin gelernter Anlagenbauer, habe früher auch mal Rohre verlegen dürfen auf Kläranlagen und so weiter. Und habe letzten Endes den Zugang über die Familie Wiesler, über meine Frau zum Hotel dann bekommen, wo das einschlägige Seehotel Wiesler im Prinzip ja in familiärer Hand dann dazu geführt hat, dass ich auch einen Zugang zur Hotellerie-Gastronomie gefunden habe. Und es war im Prinzip die Aufgabe, wie kriegen wir das mit Tourismus und Hotellerie-Gastronomie von Annas Seite und meinem technischen Know-how unter einen Hut. Und da war das Thema Nachhaltigkeit, und da sage ich auch gleich noch was dazu, war das Thema Nachhaltigkeit sehr naheliegend. Und so habe ich mich im Prinzip als Umwelt- und Energieberater selbstständig gemacht, habe das dann, ich sag mal, autodidaktisch mir selber auch beigebracht, ist ja auch relativ viel öffentlich verfügbar, und habe immer gesagt, okay, lass uns das Seehotel als Spielwiese betrachten und versuchen dort Pilotprojekte, neue Dinge zu implementieren, die irgendwie auf das Nachhaltigkeitskonto einzahlen. Und dann, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn es von Erfolg gekrönt war, lass uns das dann auch bei anderen Betrieben implementieren. Und dieses Widespread, das ist eigentlich letzten Endes auch das, was mich bewegt hat, auch noch eine Firma über das Seehotel Wiesler hinaus zu gründen. Und bevor wir jetzt noch 25 Mal über das Thema Nachhaltigkeit in den Begriffen, das ist ja so ein Buzzword, vielleicht stellen wir uns hier so ein imaginäres Phrasenschwein vor und jedes Mal, wenn jemand Nachhaltigkeit sagt, schmeiß mal einen Fünfer rein. Vielleicht versuchen wir das irgendwie zu synonymisieren.
Wir können auch ein Trinkspiel draus machen.
Ich habe im Kühlschrank kurze gefunden.
Ja, und das Schöne ist, also ich habe die Möglichkeit, ich darf das im Seehotel begleiten und die Zukunftsfähigkeitsthemen entsprechend umsetzen, Bauprojekte, neue Fernwärme bauen und so weiter und so fort. Da werden wir sicherlich gleich auch nachher nochmal drauf kommen. Und das ist die große Passion.
Klärschlamm-Mineralisierung, ein Pilotprojekt, was steckt denn dahinter? Gesundheit.
Naja, also das war im Prinzip vom damaligen Ausbildungsbetrieb. Ich hatte die Gesellenprüfung abgelegt und dann hat er gesagt, weißt Fabian, jetzt geh schon mal zu der Firma und zeig schon mal, wie das geht. Also es waren wirklich ein Urschwarzwälder. Und da wechselst du jetzt mal die Firma, da bist du schon mal 2-3 Monate bei denen im Norden und dann zeigst du es denen mal, wie es geht. Und dann habe ich die Firma gewechselt und habe mich mit dem Thema Klärschlamm pyrolysieren, Klärschlammverwertung auseinandergesetzt. Und ein wichtiger Aspekt, der im Klärschlamm drin ist, also das ist das Produkt, was letzten Endes übrig bleibt bei der Klärung von Wasser. Mhm. Da ist Phosphor drin. Phosphor ist ein endliches Element, was aber essentiell ist für unseren Boden, dass die Pflanzen wachsen können. Mhm. Und häufig ist es so, dass der Klärschlamm, der aus der Kläranlage rauskommt, dann eben verbrannt wird. Und da waren wir auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie wir den Phosphor im Kreislauf halten können. Ja, und das war im Prinzip eine Anlage, die ich betreuen habe dürfen als Pilotanlage. Und das war mein erstes Gesellenprojekt, ganz alleine auf der Baustelle.
Sehr cool. Und erzähl nochmal was über deine Firma jetzt, die du parallel machst.
Na, also das eine ist die Umwelt- und Energieberatung. Da geht es darum, energetische Konzepte aufzustellen. Da geht es darum, ich sag mal, einen Zugang zu CO2-Bilanzierung, einen Zugang zu Energie zu bekommen. Mhm. Und jetzt eben der zweite Baustein ist, sich mit dem Thema Kreislauffähigkeit und letzten Endes auch Kreditvergabe auseinanderzusetzen, weil so wir letzten Endes in die Wirtschaftlichkeit reinkommen. Wenn du kreislauffähig baust, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, besser an Kredite ranzukommen. Mhm. Und da stehe ich beratend
zur Seite. Weil das auch schon neue Voraussetzungen da sind, ne?
Das ist tatsächlich.
Bei den Banken, das wird mehr, ne?
Genau, also die Banken sind dazu angehalten, ihr Portfolio grüner zu gestalten, in Anführungsstrichen. Und es ist noch keine Verpflichtung, aber sie haben im Prinzip jetzt schon die Aufgabe aus Brüssel letzten Endes bekommen, zu versuchen, ihr Portfolio zu transformieren. Mhm. Und es wird irgendwann von der Kür zur Pflicht. Und dann, wenn halt die Banken nicht ein entsprechendes grünes Portfolio haben, dann haben sie entsprechend auch ein Problem. Mhm. Und da versuche ich auch mit zu unterstützen und hinzuarbeiten mit den Betrieben.
Ganz kurz zwischendurch, falls jemand da draußen ist und zuhört und auch blank ist beim Thema oder bei dem Wort kreislauffähig und das erstmal googeln müsste. Kreislauffähig, ich versuche es mal zu erklären, ich habe ja geschaut. Kreislauffähig bedeutet, dass ich von vornherein, wenn ich plane, dass ich direkt mich darum kümmere und Rohstoffe für diesen Bau einkaufe, die später vernünftig wiederverwertet werden können, wenn das Objekt, was ich baue, irgendwann abgerissen wird oder demontiert wird, richtig?
Genau. Genau, im Ansatz.
Du kennst das, ne?
Genau, also da der zweite Hinweis, also Phrasenschwein, der zweite Hinweis. Ich bin in manchen Themen, also habe ich mir sagen lassen, als so tief drin und mache dann so deep dive, bitte sagt einfach Stopp und holt mich noch meine Ebene hoch, wenn ich zu tief abtauche. Aber Kreislauffähigkeit es bezieht sich ja nicht nur auf Bauen, sondern auch auf den Betrieb des Gebäudes, auf Prozesse, die gedacht werden. Und die Grundidee ist im Prinzip die, ich schaue, wo kommt mein Produkt her, ich schaue, wie setzt sich das Produkt zusammen, ist da schon ein gewisser Rezyklatanteil drin oder wurde schon irgendwas in dem Produkt wiederverwendet. Und dann habe ich noch den Blick, bevor ich das einbaue oder bevor ich das Produkt nutze, was passiert denn nach dem ersten Lebenszyklus? Und im Prinzip kann man das über, ich sage jetzt mal, 5 Kriterien relativ gut abbilden. Das Wichtigste ist das Thema Schadstoff. Wenn das Produkt schadstoffbelastet ist, sowohl inhaltsstofftechnisch als auch emissionstechnisch, macht es keinen Sinn, im Kreislauf zu zirkulieren. Das heißt, das schaue ich mir als erstes an. Dann als zweites den Materialkreislauf. Also das ist eben auch das, was du vorher schon beschrieben hattest und ich auch versucht, den Ansatz schon zu erklären, dass du dir die Materialkreisläufe anschaust. Gibt es einen zweiten Lebenszyklus? Kann aus dem Produkt vielleicht aus dem Autoreifen später mal ein Fußballplatz werden und so weiter? Das sind im Prinzip die Themen. Und dann auch, was dazugehört, was viele nicht wissen, CO2. Letzten Endes ist der Kohlenstoff, der natürlich vorkommt in unserer Atmosphäre, ist ja auch in einem Kreislauf drin. Wir bringen den Kreislauf aus dem Gleichgewicht, indem wir mehr Kohlenstoff zuführen, als dass er eigentlich natürlicherweise führen würde. Und deswegen auch mit dem Thema CO2 sich auseinandersetzen, gehört er genauso gut dazu. Was dann auch wenig Sinn macht: Ich kann ein kreislauffähiges Produkt, ich kann ein CO2-freundliches Produkt installieren oder mir zutun. Aber wenn Blut am Ende an dem Produkt dran klebt, dann möchte ich es auch nicht haben. Das heißt, die sozialen Mindeststandards müssen auch gelten. Und dann als letzten Aspekt die Biodiversität. Um jetzt ein Beispiel aus dem Bau zu sagen, wenn ich eine Fassade habe und bestreiche die mit einer Farbe, wo Algizide, Biozide drin sind, die entsprechend über Wasser, über UV-Strahlung ausgewaschen werden und dann in die Umwelt gelangen, dann schädigen die direkte Biodiversität und dann letzten Endes auch die Abwässer. Und das sind im Prinzip so die Dimensionen, die man sich dabei anschauen muss, wenn man sich mit dem Thema Kreislauffähigkeit auseinandersetzt.
Ja, also ganz kurz noch dazu, das ist, während du das sagst, gehen bei mir ganz viele Dinge durch den Kopf, was da alles dann hintersteckt. Das heißt, ich muss ja auch dafür sorgen, nicht nur, dass dann daraus aus dem Autoreifen ein Fußballfeld werden kann, sondern ich müsste ja dann im besten Fall auch schauen, dass da später ein Fußballfeld draus wird. Das ist das eine. Und dann muss ich ja diese ganze Nachvollziehbarkeit vom Stein bis zur Farbe, ob ich dann später das Zimmer, was ich gestrichen habe, renoviere nur oder ob das Hotel komplett abgerissen wird. Also ich muss ja so viele Eventualitäten mit einbeziehen und gucken, wo kommt das alles her, wo kommen die ganzen Inhaltsstoffe her. Da reicht ja ein, also keine Ahnung, was da alles hintersteckt, aber ist das dann überhaupt irgendwie noch rentabel? Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber das passt jetzt gerade so gut. Das kann man doch gar nicht bezahlen.
Das Ding ist, also ich will da wirklich nicht zu viel Werbung in eigener Sache machen, aber...
Aber. Ja. Aber. Wenn ich schon mal da bin.
Wir haben ja nicht einfach irgendwie gesagt, jetzt ist Kreislauffähigkeit wichtig. Wir haben das Bauprojekt Inara Suites, was im Prinzip direkt neben unserem Haupthaus vom Seehotel Wiesler gebaut wurde. Und da haben wir gesagt, hey, wenn wir bauen, dann können wir nicht einfach so bauen. Und standen dann genau vor dem Problem, was du gerade sagst, so... Wie kriegen wir das denn wirtschaftlich hin und wie macht man das messbar und so weiter und so fort. Und aus dem Projekt raus ist im Prinzip ein Scan entstanden, wo wir ein Produkt transparent in mehreren Dimensionen machen können mit relativ wenig Aufwand. Die Idee ist die, ich stehe als Investor da und sage, okay, ich muss gegenüber der Bank Rechenschaft ablegen, ESG-Themen, um einen Kredit zu bekommen. Also ESG steht für Environmental Social Governance und muss im Prinzip Zukunftsfähigkeitsaspekte beleuchten. Dann sage ich als Investor in die Industrie rein, ich möchte die Anschlussfähigkeit an ESG und gebe im Prinzip den Herstellern die Aufgabe, los, jetzt macht einen Scan. Dann könnten sie oder werden die Hersteller uns beauftragen, diesen Scan zu tun oder zu machen. Und der Scan, wo wir dann transparent über diese verschiedenen Dimensionen die Betrachtung machen, der ist im dreistelligen Bereich. Der Investor hat in dem Moment keine Mehrkosten. Weil er sagt ja nur, ich möchte die Anschlussfähigkeit herstellen. Bitte Hersteller, positioniere dich, dass du in den Entscheidungspool bei mir mit reinkommst, musst du mir das liefern. Der Hersteller sagt, naja, da ist ein Projekt, da sind 100.000 Euro Umsatz für mich, alles klar. diesen dreistelligen Betrag, den investiere ich, ich mache mich transparent, vielleicht gewinne ich auch selber noch eine Erkenntnis und kann im Prinzip mit in das Projekt rein. Und so haben wir im Prinzip die Fresskette versucht zu schließen, sodass eben nicht groß Mehrkosten entstehen. Mhm. Und wirklich nur das Allerwichtigste angeschaut wird.
Mhm. Die Überraschungsfrage.
Ein knallharter Cut. Break hier. Jochen Reinhardt.
Ja.
Der sagt dir was?
West Monkeys.
Ja. Richtig. Das ist der Abfallexperte. Ja. Und der möchte gerne Folgendes wissen, weil du brennst, man merkt das ja und da geht auch so ein bisschen die Frage hin.
Hallo lieber Fabian, Jochen hier. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich unbedingt deinen Komposter sehen wollte. Und in dem Gespräch mit dir ist mir sofort aufgefallen, oha, da hat aber jemand Ahnung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und das ist ja kein Marathon, das sind immer viele kleine Sprints. Und deshalb möchte ich von dir wissen, was motiviert dich, immer am Ball zu bleiben? Was sind so die größten Hürden gewesen, die du erklimmen musstest und was treibt dich an, dieses Thema so voranzutreiben, so wie du das vorbildlich auch tust? Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß in dem Podcast und auf bald.
Schöne Frage.
Ja, schöne, danke Jochen, liebe Grüße.
Ist aber gar nicht so einfach, die dann so vernünftig einzubauen, ne? Man weiß ja nicht, was noch kommt, aber passt doch jetzt einigermaßen.
Ja, ist gut. Also die größte Herausforderung, ihr merkt es vielleicht, ich bin recht intrinsisch motiviert. Aber die Zahl der intrinsisch motivierten Menschen da draußen, was das Thema angeht, ist überschaubar.
Das ist fein ausgedrückt.
Und wenn man sich in dem Themenbereich, oder sich mit dem Themenbereich näher auseinandersetzt, dann braucht man eine relativ große Frustrationstoleranz, weil, ach ja, guck mal, der mit dem Ökostempel da auf der Stirn und so. Das hat auch ein bisschen zu meiner Transformation bei mir im Kopf geführt, dass ich gesagt habe, okay, Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit funktioniert nicht nur mit intrinsischer Motivation, sondern auch mit der nur mit der ökonomischen Betrachtung auch. Und ich habe halt gemerkt, wenn das Ganze als Innovationstreiber gesehen wird, Innovationseffizienztreiber, dann zahlt es auch auf das Sparkässle ein. Und darüber habe ich einen Zugang gefunden, wie ich richtig was bewegen kann. Und meine große Motivation ist letzten Endes die, finde den größten Hebel. Und bei dem Thema haben wir einfach einen Riesenhebel, weil da noch so viel zu tun ist. Wenn du schlecht startest, dann weißt du genau, was du verbessern kannst. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mich antreibt.
Wie kommt ihr beide zusammen? Weil du hast ja das Thema ähnlich auf der Stirn und hast auch ich kenne dich jetzt schon viele Jahre und eine sehr, sehr hohe Motivation, was das Thema betrifft. Wie kommt ihr zusammen und was treibt ihr zusammen an für Projekte oder vielleicht auch andere Sachen? Also was macht ihr zusammen?
Ja, genau. Also ursprünglich haben wir uns, glaube ich, 2021, würde ich jetzt mal sagen, kennengelernt. Das Seehotel Wiesa ist ein HGK-Mitglied von uns und eines der nachhaltigen Flaggschiffe, die es gibt in unserem Land. Und wir haben uns dann auch während Corona überlegt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen auseinandersetzt. und da guckt man natürlich, wo kann man sich Inspiration, Information und natürlich auch Know-how ein bisschen holen. Und wie gesagt, das Hotel ist eins der, Vorreiter, Pioniere und darüber sind wir eigentlich in Gespräche gekommen. Zusätzlich hat Fabian für uns CO2-Fußabdrücke gemacht und unterstützt uns einfach in dem Bereich. Also wir haben Nachhaltigkeitsreporting, unserem Geschäftsbericht, den müssen wir einmal jährlich darlegen. Das macht Fabian zum Beispiel für uns.
Ja. Und zusätzlich ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man so eine CO2-Bilanz erstellt, und da ist vielleicht auch der erste hin zur Digitalisierung, da hilft auch die HGK uns in dem Stadium, wo im Prinzip die CO2-Bilanzierung noch nicht implementiert ist. Vielleicht kriegen wir es ja bald.
Wir sind auf einem guten Weg.
Im Prinzip übers Backoffice schaffen wir, die ganzen Rechnungen zu sammeln und zu summieren. Und das sind wiederum unsere Verbräuche, die wir in der CO2-Bilanz brauchen. Das heißt, ich kann im Backoffice jetzt schon die Verbräuche alle relativ genau rausziehen, summieren und das entsprechend mit dem Emissionsfaktor verrechnen und die CO2-Bilanz so ausrechnen. Also es hilft mir jetzt schon.
Eine tolle Überleitung. Aber das ist ja auch das, was du gerade sagst, ein Riesenhebel. Wenn ihr beide was zusammen macht, unterschiedlicher Background, beide motiviert, das Thema auf der Stirn tätowiert und dann findet ein richtig großer Hebel statt. Und ich habe es ja in der Anmoderation relativ holprig, wenn ich das so Revue passieren lasse, 1 Kilo CO2 pro Gast bei euch im Seehotel. Und so durchschnittlich werden 20, 21 Kilo CO2 erzeugt. Wie ist das messbar? Wie habt ihr das geschafft? Und welche Rolle spielt da Digitalisierung?
Also ich meine, wenn man die Zahlen so offen kommuniziert, dann muss man das auch entsprechend belegen können. Das heißt, die Grundvoraussetzung dafür ist eine vergleichbare CO2-Bilanz. Und das funktioniert letzten Endes über das Greenhouse-Gas-Protokoll, was, ich sag mal so, der anerkannteste Standard ist. Und da geht man her und unterscheidet drei Emissionsbereiche, man sagt dazu auch Scopes. Scope 1 ist der energiebedingte Bereich von den Emissionen oder beziehungsweise mit allen Emissionsquellen, die aus dem internen Betrieb rauskommen. Also ganz klassisch eine Heizung, die bei mir im Keller steht, betrieblicher Fuhrpark. Das zweite ist alles, was energetisch extern bezogen wird. Da gibt es im Prinzip eigentlich nur zwei Emissionsquellen. Das ist zum einen Fernwärme, falls es das gibt, oder Strom. Und das dritte, Scope 3, letzten Endes der Rest. Und da schaut man sich an, die komplette Wertschöpfungskette, was in den Betrieb reingeht. Sprich, alle Produkte, die gekauft werden, Dienstleistungen, die eingekauft werden, Wasser zählt zum Beispiel auch mit rein und auch was nachgelagert ist, sprich die Abfälle, was geht aus dem Betrieb raus. Und in diesen drei Bereichen müssen die Emissionen erstmal erfasst werden, dass man sich überhaupt vergleichbar machen kann. Dann weiß man erstmal, wo man losstartet. Und wie komme ich jetzt dahin? Naja, relativ einfach. Ich muss fossile aus meinem täglichen Bedarf löschen. Und der erste Ansatz ist halt in den meisten Fällen, ich schaue mir die Heizung an. Ich schaue mir die Energie an. Da steckt auch am Ende, letzten Endes, das meiste Geld drin. Es ist absehbar, dass die erneuerbaren Energien, beziehungsweise das ist jetzt schon, dass die erneuerbaren Energien in Summe einfach günstiger sind als die fossilen. Und dann komme ich auch genau zu den Zahlen, die du jetzt sagst. Wir haben für die spezifische Zahl aber gesagt, Scope 1 und 2, sprich die Energiebedingten. Scope 3 haben wir rausgelassen, weil das so wenige Betriebe bilanzieren und damit können wir uns nicht mit denen vergleichen. Mhm. So.
Und welche digitalen Tools nutzt ihr dafür? Hast du
also
was?
Digitale Tools, also HGK, wie gesagt, mit dem ist einfach die Erfassung der Verbräuche einfacher und weniger zeitintensiv. Ansonsten, was wir mit digitalen Tools, ich habe es mir ja selber beigebracht. Ich bin da mit Excel durchgestartet. Ich bin jetzt gerade im Moment am Programmieren von einem digitalen Bilanzierungstool, was auch Dritten helfen kann beim CO2-Bilanzieren, ohne dass viel Erklärung gebraucht wird. Aber ich bin da eher so der Pragmatiker und sage, beim Dinge entwickeln mache ich wirklich nur das, was ich brauche. Und mit einer Excel kommt man schon echt ganz gut voran und konnte da jetzt auch jahrelang ganz gut damit arbeiten.
Das Gute daran ist ja, dass er auch für, das ist ja immer so ein großes Wort und man hat immer so Angst davor, ne? Oder viele haben Angst davor, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch für kleinere Gastronomiebetriebe gut umsetzbar. Ne?
Ja, ist so. Also was man auf jeden Fall tun muss, ist natürlich sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt wunderbare Förderprogramme, also in Baden-Württemberg, wo man sich wirklich in das Thema auch als kleiner Betrieb mit reinfuchsen kann, sage ich jetzt mal, kostenlos, eben Wallförderung. Und dann kann man das relativ ohne Probleme auch selber tun. Wenn man das einmal durchblickt hat, das ist nicht so kompliziert.
Ich habe ja gerade gesagt, als ich, wo du gesprochen hast, dann habe ich das ja alles so mal durchgesponnen und da steckt ja ein Riesenaufwand hinter. Und du hast dich damit beschäftigt und hast dann auch eine Lösung für alles gefunden. Und ich habe ja gesagt, boah, wie kann man das denn überhaupt bezahlen? Du hast jetzt das Investorenbeispiel genommen. Wenn wir das jetzt mal ummünzen auf einen Betrieb, der läuft schon ein paar Jahre, der hat gesagt, okay, ich muss mich jetzt mal mit dem Thema so ein bisschen befassen und ich muss jetzt Dinge bei mir auch baulich verändern. Und der kommt dann zu dieser Finanzierungsfrage, ein klassisches Restaurant vielleicht. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der Investor stehen und sagen, okay, da stecke ich jetzt mal was rein. Wie habe ich die Möglichkeit als normaler Gastronom, der umbaut einen bestehenden Betrieb, das finanzieren zu können, so eine Umbaumaßnahme, was auch immer es wird. Weil das wird ja dann unter Umständen 5-, 6-, 7-stellig. Also, oder besser gefragt, wann rentiert sich das? Weil wenn sich das irgendwann rentiert, wie lange dauert das im Durchschnitt?
Also bei baulichen Themen ist es relativ schwierig zu sagen, wann rentiert sich das.
Endlich weiß man nicht gleich eine Antwort.
Ja, also ich meine, ohne sich damit auseinanderzusetzen, selber damit auseinandersetzen, kommt man nicht drumherum. Wie kommt man relativ schnell da zum Ergebnis? Also ich denke, das wichtigste Thema, auf was man immer achten kann, ohne dass man Mehrkosten hat, ist, ich schaue mir die Schadstoffthematik einfach an bei den Produkten. Und es ist wirklich nicht zu vernachlässigen, wie oft noch Schadstoffe in den Produkten drin sind, beziehungsweise auch Emissionen aus den Produkten rauskommen. Es ist mittlerweile so einfach, schadstoffgeprüfte Produkte einzusetzen. Dazu habe ich auch keinerlei Mehrkosten. Also die sich anschauen, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, was halt auch nicht zu vernachlässigen ist, bei all der Systematik, auch bei mir im systemischen Denken, man darf auch sein Bauchgefühl und seinen gesunden Menschenverstand nicht vernachlässigen. Mhm. Denkt einfach dran, wenn ihr was baut, verbaut euch nichts. Wenn ihr ein Rohr an die Decke macht und hängt es nachher mit einer Gipsfaserplatte ab oder mit einer Gipskartonplatte, dann macht es nachher zugänglich, dass ihr auch an die Wartung drankommt. Das hat auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Und dort den gesunden Menschenverstand neben all dem Systemischen nicht außer Acht zu lassen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich tue mich echt schwer zu behaupten, dass das mehr Geld kostet. In unserem konkreten Fall, klar, ich bin jetzt einfach ein bisschen mehr in dem Thema drin und hatte jetzt die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, aber wir sind nicht teurer geworden deswegen. Wir sind nicht teurer geworden. Und wir bauen einen Neubau inklusive Innenausbau für 5.500 Euro der Quadratmeter. Das ist ein konventioneller Bau genauso.
Also ich glaube, die Zahl, auch wenn die, die ich jetzt zu Anfang genannt hatte, mit dem 1 Kilo CO2 versus 21 Kilo CO2, da sieht man ja schon klar, ihr achtet auf Ressourcen, die verbraucht werden. Und am Ende des Tages, Ressourcen ist immer irgendwo Kapital. Und wenn ich weniger Ressourcen verbrauche, dann ist das ja im Umkehrschluss, spare ich ja auch dann am Ende des Tages Geld oder bezahle weniger, wofür andere mehr bezahlen. Deswegen ist das schon, glaube ich, unterm Strich, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme oder wo man investieren sollte oder wo man sich schauen kann, wie kann man sowas finanzieren.
Also ein konkretes Beispiel bei uns vielleicht, also jetzt unabhängig von Bau, Thema Energie. Wir hatten ja bei uns schon eine bestehende Holzhackschnitzelanlage. Die ist schon relativ günstig, die Biomasse als Brennstoff zu verwenden. Jetzt haben wir es geschafft, mit unserer neuen Energieversorgung noch einen niedrigeren Energiepreis hinzubekommen. Und zusätzlich können wir noch unsere Wärme verkaufen. Wir haben im Prinzip gesagt, lass uns ein Gebäude hinstellen neben dem Haupthaus, lass uns dort zusätzliche Technik einbauen und dann lass nicht nur uns anschließen, weil bei uns war die Zitrone schon ziemlich ausgepresst, lass doch auch einfach die Nachbargebäude mit dran nehmen. Und dann im Prinzip eine Fernwärme zu machen, was auf der Hand gelegen ist. Wir haben 10 Häuser mit angeschlossen, wir können einen Fernwärmepreis anbieten, einfach weil wir es selber betreiben und das Ganze mit dem Hotel mitläuft, der ist unschlagbar im Vergleich zu einer anderen Fernwärme. Und so schaffen wir es, also das Gebäude, um jetzt mal eine konkrete Zahl zu sagen, das war eine Investition, die war 6-stellig, und wir schaffen es da in unter 10 Jahren, alles, die komplette Investition zu amortisieren. Weil der Energiepreis, also ich weiß nicht, ob er noch niedriger geht. Wir machen so viel Strom selber aus Erneuerbaren, aus Holzhackschnitzeln. Wir machen die Wärme aus Holzhackschnitzeln in Kombination mit dem Photovoltaik. Also
genau deswegen ist es, glaube ich, auch so gut, dass wir auch darüber sprechen, ne? Das einfach auch zu verbreiten, weil so im normalen Betrieb setzt sich mit solchen Themen niemand auseinander, ganz ehrlich. Ne?
Das, was du gerade gesagt hast, man muss die Leute, die intrinsische Motivation ist nicht unbedingt immer überall so ausgeprägt unbedingt, man muss die Leute mit Kohle kriegen. Ja. Ja? Man muss sagen, okay, am Ende des Tages spart es dir so und so viel Geld, dass man das dann aus diesem
wirtschaftlichen Gedanken heraus macht, damit wir später in einigen Jahren auch noch alle schön hier leben können. Ne?
Ja, das ist ja immer so. Das ist ja keine Wohlfahrtsveranstaltung, sondern man will auch Geld verdienen. So, fertig, ja. Aus. Ne? Ihr arbeitet ja viel mit regionalen Partnern auch zusammen. Wie organisiert ihr das? Auch digital?
Die Organisation für die regionale Wertschöpfung, die ist nicht wirklich regional. Nicht wirklich digital, so muss man sagen. Nicht so. Wirklich digital. Oh, ja. Regional ist sie, aber wie wir regional erstmal definieren, das ist ja auch nicht so. Was ist regional? Ist das Deutschland? Ist das Umkreis von 10 Kilometer? Wir definieren regional als, okay, das sind Produkte aus dem Naturpark Südschwarzwald und das ist ein Umkreis von, ich glaube, 200 Kilometer oder so um uns rum. Mhm. Und da versuchen wir einen möglichst großen Anteil regional zu beziehen. Aber in Richtung Digitalisierung ehrlicherweise nicht wirklich organisiert. Es läuft im Prinzip so, dass wir auch als HGK, als Backoffice oder als HGK-Mitglied mit dem Backoffice-Programm die Rechnungsadressen rausgeben an den regionalen Metzger, an den regionalen Gemüsehändler und dann steht halt da anstatt Seehotel Wiesler GmbH Strandbadstraße 5 steht halt dann da Hannover als Rechnungsadresse. Herausforderung. Aber ansonsten dort Digitalisierung, muss ich ganz ehrlich gestehen, was regionale Wertschöpfung angeht, nicht wirklich. Mhm.
Im Energiemanagement, also nutzt ihr da Tools? Du hast jetzt gerade sehr viel über Energie erzählt und dass das eigentlich so ein Kernthema ist. Tools fürs Energiemanagement? Mhm.
Das sind natürlich viele Tools, die im Hintergrund laufen, die der Gast am Ende auch nicht sieht. Es gibt auch ein paar, die der Gast sieht, wo man auch nutzen kann, aber erstmal die im Hintergrund. Wir kommen von Excel seit 2004, werden wöchentlich immer die Werte aufgeschrieben von allen Zählern, die so im Haus verbaut sind, Wärmemengenzähler, Wasserzähler, Stromzähler und so weiter. Und das wird jetzt sukzessive übergeführt in die Gebäudeleittechnik, wo wir über ein System KNX eine automatisierte Erfassung der Verbrauchswerte im Prinzip hinbekommen. Das machen wir im Haupthaus, wobei das dort wesentlich komplexer ist, weil wir dort 45 Zimmer haben und das Gebäude, was 50 Jahre alt ist, umzurichten, relativ schwer ist. Aber im Neubau, also in den Inara Suites, das wir jetzt fertiggestellt haben dieses Jahr, dort haben wir KNX wirklich umfassend implementiert. Das waren so viele Kabel, also ich wusste nicht, das war ein Riesenmonster an Kabel, was wir da verlegt haben und unheimlich viel vorgesehen. Und letzten Endes hat dort jede Einheit ein Stromzähler, ein Wärmemengenzähler, ein Wasserzähler, ein Warmwasserzähler. Das heißt, jeder Gast, der dort ist und seine Verbräuche eben verbraucht, können wir auf den Gast zurückverfolgen und sagen, okay, du hast pro Übernachtung so und so viel verbraucht und daraus wiederum Erkenntnisse abzuleiten. Dann, was im Hintergrund läuft, ist auch kein X mit der Programmierung, wo der Raum intelligent gesteuert wird. Das heißt, wir haben Präsenzmelder in den Räumen verbaut. Wenn du als Gast das Zimmer verlässt, vergiss es, den Hauptschalter auszumachen, geht das Licht eine halbe Stunde später automatisch einfach aus. Die Heizung wird runterreguliert automatisch. Die Rollläden gegebenenfalls gehen runter, falls es Sinn macht mit der Außentemperatur. Und so eine gewisse Automatisierung hinzubekommen, das ja wiederum auch auf die Digitalisierung einzahlt, das ist letzten Endes das, wie wir versuchen, dort einen Eingriff zu bekommen und das auch sukzessive umzurichten.
Aber gut wäre auch, das dem Gast noch mehr zu zeigen. Du hast ja eben gesagt, das ist noch nicht so, dass er das auch direkt sieht, gerade wo ihr so ein nachhaltiges Hotel seid. Da sind die ja sicherlich auch sehr daran interessiert, oder? Mhm.
Also es ist so, dass wir versuchen sukzessive, ohne das aufs Brot zu schmieren. Ja, da muss man immer aufpassen.
Klar, nein, logisch.
Den Gast zumindest mal zu informieren, ja. Und zu sagen, hey, schau mal, so und so viel PV-Strom haben wir gewandelt, so und so viel Strom ist aus unserem BRKW gekommen, Autarkiegrad, erneuerbare Energien und so weiter. Informativ. Und dann
und wegen dir.
und dann natürlich so ein bisschen die Nudging-Themen, wo wir auch drüber diskutiert haben, aber noch nicht implementiert haben. Beispiel, ich dusche als Gast und dann siehst du da so ein Lämpchen in der Dusche und wenn du länger als 2 Minuten dann das warme Wasser laufen lässt, dann wird das Lämpchen dann irgendwann mal so in Richtung Orange und wenn das dann mal 5 Minuten ist, dann wird es rot und so.
Ein bisschen Strom.
Natürlich nachhaltig produziert.
Und so im Prinzip versuchen auf eine spielerische Art und Weise den Gast auch mit ein bisschen drauf zu lupfen. Aber wir müssen natürlich immer aufpassen.
Klar, das ist ein schmaler Grad.
Das darf natürlich nicht eingeschränkt werden.
Aber das wundert mich ein bisschen, weil ihr seid ja doch so ein nachhaltiges Hotel und eigentlich die buchen euch doch auch deshalb. Oder tatsächlich?
Also
nicht so, wie man sich das vorstellen sollte jetzt vom Klischee.
Ich denke, wir haben schon, oder was heißt ich denke, ich weiß, wir haben schon viele Gäste, die zu uns kommen, weil wir einfach so on purpose unterwegs sind mit dem Thema. Aber der überwiegende Teil, das muss man ganz klar sagen, wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben eine gute Qualität, die wir anbieten. Wir sind nah am See und haben einen schönen Blick nach da draußen. Okay. Und dann kommt, und da jetzt im Schwarzwälder Sprachgebrauch zu bleiben, da kommt die Kirsche auf, die Schwarzwälder-Kirsche oben drauf. Und dann sind wir auch noch nachhaltig.
Ja.
Und die können wir dann eben halt auch noch abholen. Das heißt, wir haben Nachbarbetriebe, die sind von der Qualität her gleich, vom Preis her gleich. Und dann kommt noch die Nachhaltigkeit obendrauf, dann entscheiden sie sich vielleicht für uns. Ja. Aber das ist nicht der Hauptbuchungsgrund, das können wir echt nicht so bestätigen.
Ja, aber das ist ja auch super und auch super für alle, die jetzt hier zuhören, weil wenn ich das so hinkriege, ihr habt ja dann später ein ganz anderes Preisgefüge oder ihr könnt dann ganz anderes, und das ist diese Motivation, die dann später hier für alle, die jetzt zuhören, dann irgendwo da rauskommen soll, weil durch diese ganzen Maßnahmen, die ihr von vornherein jetzt schon ergriffen habt, habt ihr später die Möglichkeit, vielleicht im Vergleich zur Konkurrenz, die eine ähnliche Ausstattung hat und so weiter, andere Preise anzubieten oder vielleicht die Preise zu halten. Wenn jetzt mal irgendwas mit Energie passiert, dann habt ihr die Möglichkeit, okay, wir bleiben beim gleichen Preis. Und das ist ja das Ding später. Und deswegen habt ihr auch nicht, ihr habt ja auch eine sehr gute Auslastung insgesamt. Und das wird dann so bleiben und bei den anderen vielleicht nicht.
Ja, also als die ukrainische Geschichte losgegangen ist, da war das ja mit dem Gaspreis und so Thema. Und also dem haben wir schon relativ entspannt entgegengeschaut, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und
dezenter Hinweis, trinken Sie mal was. Ja.
weil wir den Preis haben wir einfach halten können. Also da haben wir wirklich entspannt oder sehr resilient auch einfach entgegenschauen können, einfach weil die Unabhängigkeit da war und immer noch ist. Ohne dass wir es gewusst haben, haben wir da einfach schon perfekt drauf reagiert. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu, keine Frage.
Du orientierst dich an der EU-Taxonomie-Verordnung. Was kommt da auf die Gastronomie zu und wie kann sie sich vorbereiten?
Extrem sperriger Begriff, bitte keine Angst haben. EU-Taxonomie von Brüssel, von der EU im Prinzip als Lenkungsinstrument, um Kapital, um Finanzflüsse in die Zukunftsfähigkeit zu führen. Also sprich, da sind wir wieder bei dem Bankenthema, dass die Banken ihr Portfolio aufbessern müssen und in Richtung Grün gehen. Und die EU-Taxonomie verpflichtet einen letzten Endes als Hotelier oder als Gastronomiebetreiber, wenn man eine Investition tätigen will, man möchte Kredite haben, muss man einfach entsprechend der Taxonomieverordnung über gewisse Kriterien einfach berichten. Und das ist in erster Linie Transparenz. Da geht's gar nicht primär darum, dass man perfekt und super ist, sondern man weiß, was abgeht in seinem Betrieb. Und das ist das Allerwichtigste, diese umfängliche Transparenz. Und CO2 und Energie ist sicherlich das, was da am höchsten auf der Agenda ist.
Okay, look, ich bin, wie gesagt, ich habe mich ja schon am Anfang der Folge geoutet, bin da relativ blank. Also das bedeutet ausschließlich, ich muss schauen, dass ich alles trackbar mache, dass ich meine Daten habe und dann auch nach außen sagen kann, Thema Energie und Co., was passiert bei mir? Das ist die EU-Taxonomieverordnung.
Letzten Endes ist es für die Banken ein Bewertungsinstrument, ob eine Investition zukunftsfähig ist. Und das hängt dann gar nicht mehr so primär mit Nachhaltigkeit zusammen, sondern die Bank muss eine Entscheidungsgrundlage haben, kriege ich mein Geld, was ich da investiere, auch irgendwann wieder zurück. Vielleicht ein Beispiel, was das gut untermauert. Wenn ich als Investor in eine Tankstelle investieren will, die mit Kraftstoff betrieben ist, und das Verbrennerverbot ist beschlossen, beziehungsweise es steht auf jeden Fall mal im Raum, dann muss ich die Bank fragen, macht es Sinn, wenn ich den Kredit erst in 10 Jahren zurückbekomme, dass ich in diese Tankstelle mit investiere und dem Investor Geld gebe?
Ja. Gutes Beispiel.
Die Lieblingsbürokratie.
Wenn wir schon bei der EU sind, ist das natürlich ein Punkt, der dich dazu verleiten könnte, dazu was zu sagen oder ja, was anderes.
Genau, also, ich habe vorher mit der Anna ja diskutiert, die mit meiner Frau, was wir, weil wir, wie gesagt, wir können Bücher damit füllen, aber ein Beispiel. Brandverhütungsschau im Jahr 2024. Fabian ist dafür verantwortlich im Seehotel, dass die Brandverhütungsschau entsprechend durchgeführt wird und die Komponenten, die Mängel, die bei der Brandverhütungsschau immer bei rauskommen, auch entsprechend behoben werden. So, wir haben 2016 eine neue Brandmeldeanlage gebaut. Die wurde laut, also von den Vorgaben her, von wie der Berater das damals empfohlen hat, umhaust mit so feuerfestem Material, dass das entsprechend auch, wenn Feuer da ist, dass das nicht kaputt geht und eine gewisse Brandbeständigkeit hat. Und jetzt war diese Brandverhütungsschau, also jetzt dann in dem Fall 2024, 8 Jahre später kommt dann im Prinzip das Landratsamt, schaut sich's an und sagt, naja, also so wie ihr das gemacht habt, das geht ja gar nicht. Ich sage, ja, was ist jetzt los? Wir haben das genauso gemacht, wie der Berater das damals gesagt hat. Ich sage, ja, nee, da fehlt eine DIN, da fehlt ein TÜV-zertifiziert, was weiß ich, ja. Und dann wir, okay, was kostet es? Ja, 10.000 Euro. Ja, super, alles klar. Wir haben es genauso gemacht, wie wir gesagt bekommen haben und müssen es jetzt investieren. Und dann habe ich natürlich auch, ich kann dann schon auch hartnäckig sein, habe dann auch diskutiert und gesagt, hey, Leute, das haben wir so nicht besprochen. Dann haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir es so, ihr müsst den Schrank zurückbauen. Finde ich den Fehler jetzt, also muss ja nicht lang, bau einfach den Schrank zurück. Und sagt, ja, hey, Leute, anderer Vorschlag, was ist, wenn wir einfach die Tür von dem Schrank auflassen? Ja, okay, ja, das geht. Das heißt, ich habe denen am Ende ein Bild gezeigt, ich habe ein Foto gemacht, ich gesagt, guck mal hier, wie die Klappdeckel hier offen sind von dem Schrank, ist das so in Ordnung? Ja, ist so in Ordnung, durchgewunken.
Wird dann da eingebaut.
So schnell kann man 10.000 Euro sparen.
Na, immerhin hat das aber geklappt, ne? Ja. Muss man ja auch mal sagen. Ja. Also ja. So wie die in dem anderen Podcast mit deiner Frau kennengelernt haben, hätte ich das jetzt nicht vermutet. Ich hätte gedacht, dass die jetzt dabei bleiben.
Ja, hat man schon auch Glück, dass sie es dann jetzt auch durchgewunken haben.
Ja.
Aber irre.
Du betreust ja ganz viele Gastronomen, Jan, beim Thema Nachhaltigkeit und setzt dann gemeinsam mit Gastgeber, Gastgeberinnen Nachhaltigkeitsprojekte um. Was ist denn da so deine Lieblingsbürokratie, auf die du gestoßen bist oder auf die du häufiger stehst im Bereich Nachhaltigkeit?
Also Lieblingsbürokratie weiß ich, also es kommt auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf viele was zu. Ist in aller Munde CSRD zum Beispiel, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, die verpflichtend wird für viele Betriebe jetzt noch nicht kurzfristig, aber irgendwann wird das meiner Meinung nach auf ganz viele zukommen. Das ist aber in meinen Augen gar nichts so was Schlechtes, weil wir da einfach irgendwie einen Vergleichswert haben. Die Lieblingsbürokratie bei den Gastronomen, das ist eine gute Frage.
Also ich kenne es ja aus der Vergangenheit, dass uns immer, egal bei welchem Thema, werden uns häufig irgendwelche Steine in den Weg gelegt. In Köln kriege ich das ganz häufig mit, wie die Stadt sich da es den Gastronomen immer schwierig macht. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Thema Nachhaltigkeit umsetzen auch nicht immer so einfach ist, dass dann, obwohl man jetzt was Tolles machen möchte und was Tolles umsetzen möchte, und dann kriegt man die ganzen Brocken in den Weg geschmissen.
Ja, also ich glaube, was man da vielleicht nennen könnte, ist, dass es auch vielleicht eher ein Ansatz aus dem sozialen Bereich der Nachhaltigkeit, der natürlich auch da ist, aber das ist wahrscheinlich auch eher was mit Arbeitsbedingungen bzw. Arbeitszulassung zu tun hat, wenn Leute wirklich arbeiten wollen, auch aus anderen Ländern, die einfach wirklich sehr lange brauchen, um dahin zu kommen, wo sie und was wirklich mit sehr viel Bürokratie zu tun hat einfach.
Ja.
Wie motiviert ihr euer Team für digitale Nachhaltigkeit? Ist das überhaupt vonnöten? Braucht man dafür spezielle Schulungen?
Also ich würde behaupten, externe Schulungen braucht es primär nicht. Viel wichtiger ist, dass, naja, der Fisch, der stinkt halt vom Kopf her. Und wenn man als Chef oder als Betriebsleiter, wie auch immer, Direktor, das Ganze nicht entsprechend vorlebt, warum soll es der Mitarbeiter nachmachen? Und wir sind so purpose-intrinsisch motiviert und handeln im Prinzip bei jeder Entscheidung so, dass wir darum eine Geschichte entstehen lassen, weil wir uns so damit auseinandersetzen, dass das schon eher ansteckend für unsere Mitarbeiter ist. Mhm. Und wir merken das auch, dass sich auch, also du hast vorher gefragt nach den Gästen, die zu uns kommen, aber die Mitarbeiter, die sind auch nicht zu vernachlässigen, die kommen zu uns, weil...
Ja.
Ja, weil wir halt uns mit dem Thema beschäftigen. Und aber Schulung, schwierig. Also ich würde eher sagen, wenn wir Maßnahmen, die auf das Nachhaltigkeitskonto einzahlen, umsetzen, dann auch dabei bleiben, anschauen, wie funktioniert es, und wenn irgendwas nicht funktioniert, entsprechend nachjustieren. Und also ein Beispiel, zum Beispiel, ja.
Gib mal ein Beispiel.
Jochen Reinhardt hat ja vorher in der Frage von der Kompostmaschine gesprochen. Das ist letzten Endes ein Kübel, wo Bakterien drin sind, die Bioabfälle aus unserem Betrieb, aus den Tellerrückständen und so weiter verarbeiten und wir dann den Kompost produzieren können. Jetzt haben wir dort ein Loch, wo die Speiseabfälle rein müssen. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist eine Herausforderung, dieses Loch zu treffen. Man kann keinen Fehlwurf machen, weil es gibt ja nur ein Loch. Aber man kann daneben lernen. Also, was muss man tun? Man muss als ich sag mal, der die Maßnahme umsetzen will, einfach jeden Tag so dahinter bleiben. Und wenn das halt dann nicht getroffen wird, entsprechend nicht sauber gemacht wird, dann muss man halt in die Küche gehen und sagen, hey Leute, lieber Spüler, bitte schau danach. Und ja, so im Prinzip die Mitarbeiter abholen, das ist eigentlich eher so unsere Vorgehensweise. Ich
würde mir bei den Pessoas auch mal vorschweben, dass man den Gästen das mal zeigt.
Komm mal schön mit, guck dir das an.
Klein Workshop.
Aber dann ist das ja eigentlich so, die Mitarbeiter, die schon bei euch sind, die werden einfach von euch angesteckt, weil ihr schon so viel Feuer mitbringt. Und neue, die dazukommen, die kommen schon aus dieser Motivation heraus, die bringen das eigentlich schon mit, weil ihr das auch mit jeder Faser so nach außen strahlt. Also man kriegt es ja schon mit und man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man zu euch kommt. Dann ist es ja eigentlich perfekt. Dann hat man ja so beim Thema Mitarbeiter gar keine großen Schwierigkeiten.
Oder? Naja, also die man muss ja auch sagen, der Teich, in dem wir fischen, da werden die Fische halt immer weniger. Das ist auch bei uns so und auch wir haben Probleme, Stellen nachzubesetzen. Aber wenn wir, also jetzt um auch nochmal bei dem Beispiel digital zu bleiben, wenn wir digitale Tools, die sowohl auf die Nachhaltigkeit einzahlen, als auch auf ich sag mal, Mitarbeitereffizienz und Prozessoptimierung einzahlen, dann fällt uns das auch relativ leicht, auf ein Silbertablett zu präsentieren, weil letzten Endes hat der Mitarbeiter auch weniger Arbeit damit, wenn er unterstützen kann. Wenn, also wir haben bei uns zum Beispiel in den Zimmern haben wir so Buttons, so haptische, wenn du da drauf drückst, dann kannst du die Zwischenreinigung abbestellen. Das zu implementieren, da kommt einmal in der Nacht und nachts um drei eine E-Mail an die Rezeption, die zeigt im Prinzip den Mitarbeitern auf der Etage, hey Leute, die müsst ihr nicht machen, aber die freuen sich natürlich.
Ja.
Auch deswegen gut. Haben wir nicht weniger eingestellt, einfach weniger Arbeit in dem Moment.
Wir haben eine Housekeeping-App.
Ja, mittlerweile ist das so okay. Das
Housekeeping-App. Hat die Frau reingebrüllt. Ja, wo siehst du die Gastronomie-Hotellerie in 5 Jahren? Digitale Nachhaltigkeit wird sicherlich keine Nische bleiben, oder?
Also ich denke, nicht nur aus Sicht der Nachhaltigkeit, sondern auch vor allen Dingen, was die Prozessoptimierung angeht, wird Digitalisierung noch mehr Einzug erhalten, weil wir letzten Endes zum Prozesse optimieren verdammt sind, weil, wir wissen es alle, weniger Mitarbeiter da sind. Und es letzten Endes auch, oder es gibt aus meiner Sicht auch ein größeres Umsatzpotenzial durch Digitalisierung, muss aber darauf aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Und man kann auch einfach mal nicht ins Schwarze treffen mit digitalen Tools. Und da muss man halt einfach aufpassen.
Witzigerweise hat das deine Frau damals im Podcast auch schon gesagt. Also irgendwie verstehen sie sich ja doch ganz gut.
Und wenn es soweit ist, dann nutzt man einfach Microsoft Excel.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, wir haben alles soweit durch.
Jo.
Überall ein Häkchen dran, durchgestrichen, ganz viele
ergänzt.
Ja. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr drei, dass du da gewesen bist, du, ihr beide. Würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Schön, ich muss das sagen, schön so trockene Themen, wie du die rüberbringst und mit so viel Beispiele, richtig munter. So macht das auch Spaß und ich denke, da werden einige sich das, wenn sie es angehört haben, auch mal schnell nachmachen. Hoffe ich.
Auf jeden Fall, deswegen machen wir das. Deswegen zum Wohl auf eine schöne Podcast-Folge.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Vielen
Dank.
Prost und tschüss. Tschüss.
Danke fürs Zuhören.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.